ARD Sounds.
Aber dann kam halt die Epilepsie und hat mein ganzes Leben um 180 Grad gedreht. Ich konnte nicht mehr zur Schule gehen. Meine ganzen Freunde, die ich hatte, haben mich verlassen. Ich konnte nicht mehr Fußball spielen, auch kein Golf mehr spielen. Und das ist jetzt alles nur noch so sporadisch, weil davor war ich ein richtig glücklicher Mensch.
Marcel ist ein sportlicher Typ, erfolgreich im Fußball bis in die Oberliga, talentiert im Golf, sogar mit Einladungen zu Lehrgängen der deutschen Nationalmannschaft. Ein Leben voller Bewegung, Freude, Zukunftspläne. Er ist 14 Jahre alt, als mit alledem plötzlich Schluss ist. Wie es ist, wenn der eigene Körper nicht mehr berechenbar ist und wie Marcel trotzdem weiter versucht, einen Alltag zu finden, darum geht's in dieser Ausgabe von Schicksal, dem Podcast über das Leben. Ich bin Martin Liss. Alle zwei Wochen findet ihr eine neue Folge von Schicksal in ARD Sounds und dort gibt's auch alle bisherigen Folgen. Marcels Geschichte beginnt beim Fußball in der C-Jugend. Da ist von einem Tag auf den anderen die unbeschwerte Kindheit vorbei.
Und tatsächlich hatten wir auch Spieler von anderen vom Umkreisen da und die haben dann damals bei mir übernachtet. Und dann ist eine einzige einprägende Situation in meinem ganzen Leben passiert, die alles verändert hat. Und zwar haben wir damals Pizza gegessen zu Abend und mein Papa meinte nur zu mir, muss das Stück jetzt noch sein? Du bist doch eh schon langsamer wie die anderen. Ich war als Kind ich würde nicht sagen Pummelchen, aber ich war immer ein bisschen fester wie andere. War aber mit Abstand der beste Spieler hier im ganzen Raum Hohenlohe. Und als er dann gemerkt hat, dass ich Probetrainings bei Kräuter Fürth bekommen habe und dann auch von VfB Aufmerksamkeit bekommen hat, da hat er wahrscheinlich irgendwo diese Gier gesehen, oh, wenn wir ihn jetzt weiter fördern, dann kann er vielleicht sogar irgendwie das in den bezahlten Bereich schaffen. Und der Schuss ging aber halt leider richtig nach hinten los. Ich habe das Pizzastück sofort fallen lassen und habe dann nichts mehr gegessen. Am Tisch war absolute Stille und ab dem Moment habe ich immer und immer mehr abgenommen. Ich habe nichts mehr getrunken, ich habe nichts mehr gegessen, außer vielleicht ein paar Bananen am Tag. Habe meinen Alltag ganz normal weitergelebt und habe selber aber nicht gemerkt, dass ich da in diese Erstellung reinrutsche. Ich habe ja nur Fußball und Golf damals gehabt und meine Freunde.
Zu der Zeit ist Marcel schon längst nicht mehr normal, sondern nimmt immer mehr ab. Aber er merkt es selbst gar nicht. Dann zieht ein Arzt die Reißleine. Er weist Marcel ins Krankenhaus ein. 6 Wochen soll er hier bleiben und danach, frisch aufgepäppelt, in sein normales Leben zurückkehren.
Da war es dann richtig schlimm tatsächlich. Da kommt man dann in so Gruppen rein, wo alle die gleiche Diagnose haben. Und da hat mal zu mir gesagt, wenn du deiner Seele was Gutes tun möchtest, dann entleichtere dich nach dem Essen, also quasi übergib dich. Habe ich dann mal getan, hat sich gut angefühlt. Dann bin ich leider auch ein bisschen in diese Richtung gerutscht. War dann aber sehr schnell auch wieder draußen, weil ich halt immer mehr und mehr abgenommen habe. Dann kam ich auf die Intensivstation, habe eine Sonde bekommen, um mich überhaupt zu ernähren. Und es war leider eine sehr harte Zeit.
Besonders hart war es für Marcel deshalb, weil zu der Essstörung im Krankenhaus ein neues Problem dazukommt, das ihm noch mehr zu kämpfen gibt. Er bekommt seinen ersten epileptischen Anfall.
Man vermutet stark durch die ganze Unterversorgung vom Körper. Also ich habe bei einer Körpergröße von 1,82 damals, glaube ich, nur noch 57 Kilo gewogen. Und das ist halt schon ein Brett für den Körper, das alles zu kompensieren, dass dann nochmal richtig funktioniert. Man vermutet nur, dass es daher kommt, aber im Endeffekt ist es für mich egal. Ich hab's und damit muss ich leider leben. Und ich bin dann tatsächlich auch wieder rausgekommen aus dem Krankenhaus, als ich einigermaßen stabil war. Und dann hat's jeden gewundert. Ich bin nach 2 Jahren Fußball zum VfR Aalen gewechselt in die Oberliga und hatte damals auch ein Profivertragangebot vorliegen, habe es aber wieder nicht annehmen können, weil meine beiden Krankheiten einfach viel zu schwerwiegend waren.
Für Marcel bricht plötzlich eine Welt zusammen. Ihm wird klar, er wird niemals diese Fußballkarriere machen, von der er so sehr träumt und in die ihn besonders sein Vater so sehr pushen will. Mit Druck, mit Disziplin, mit hoher Erwartungshaltung. Macht Marcel seinem Vater Vorwürfe deswegen?
Vorwürfe ist vielleicht ein bisschen zu arg, aber ich finde es immens schade, dass es als mein Vater, er hat es ja gesehen, wie es bergab geht, dass er nicht einfach die Notbremse gezogen hat und hat gesagt, hey Marci, stopp, deine Gesundheit ist jetzt wichtiger. Vorwürfe würde ich nicht sagen, weil ich sage immer und immer wieder, wenn ich dieses Leben als Fußballer jetzt wirklich gelebt hätte, dann wäre ich heute ein ganz anderer Mensch. Dann wäre ich vielleicht nicht so offen. Dann wäre ich vielleicht ein arroganter, ja, Fußballer, wie man sie kennt, so.
Ein echter Einschnitt. Marcel muss mit ansehen, wie ein Mitspieler einen Profivertrag bekommt und er selbst nicht. Er gönnt ihm das und freut sich für ihn. Trotzdem ist es ein echt schwieriger Moment. Marcel beginnt zu grübeln. Was wird jetzt aus ihm?
Und dann mit diesem Moment habe ich dann realisiert, okay, Fußball kann ich jetzt vergessen. Ich muss jetzt irgendwie schauen, ich bin jetzt 19, ich habe keine Ausbildung, ich habe keine Freunde, ich war ewig nicht mehr in der Schule, ich muss jetzt irgendwie meine Hauptschulabschlüsse oder allgemein meine Abschlüsse mal nachholen, damit ich überhaupt einen Fuß ins Leben bekomme.
Mit Fußball ist jetzt erstmal Schluss. Ein großer Teil von Marcels Leben bis jetzt. Aber noch schlimmer, der Traum vom Profifußball ist ausgeträumt. Seine Zukunft ist völlig ungewiss. Sein Team, sein Umfeld, die Mannschaft, futsch. Da merkt er plötzlich, es gibt noch ein Team, das für ihn da ist und das ihm hilft.
Dann habe ich auch mit meiner Mutter viel darüber geredet, mit meiner Schwester viel darüber geredet. Macht es jetzt noch Sinn, mit 19 da nochmal anzugreifen? Und dann haben wir gemeinsam entschieden als Familie, jetzt lieber um die Gesundheit kümmern, bevor wir jetzt nochmal Jahre verschwenden. Ich rede immer nur von Mutter und Schwester. Damals, als ich ins Krankenhaus gekommen bin mit 14, hat meine Mutter sich von meinem Papa getrennt, weil es einfach zu viel wurde. Deswegen rede ich nur von den beiden. Und die beiden haben mich da schon gut unterstützt und mir auch Tipps gegeben, ja, wie ich jetzt am besten weitermachen soll. Als erstes Hauptschulabschluss nachholen, zu Hause lernen, in die Schule gehen zur Prüfung, dann den Werkrealschulabschluss und dann habe ich eine solide Basis, wo ich mich dann auf Ausbildungsplätze bewerben kann.
16 Jahre später. Marcel ist inzwischen 30. Er hat die Essstörung überwunden, hat seine Epilepsie ganz gut im Griff, aber seit einigen Monaten plagen ihn sogenannte psychogene Anfälle.
Man kann fast tatsächlich den Wecker danach stellen, wann es losgeht bei mir. Und die meisten Anfälle habe ich tatsächlich nachts oder morgens nach dem Aufstehen. Und dann kommt es halt drauf an. Also meine Triggerpunkte sind Geräusche und Gerüche. Also wenn ich was Komisches rieche, dann falle ich direkt um und der Anfall geht los. Wenn jemand zu laut ist, dann ist auch mein Nervensystem total überladen und dann geht es auch wieder los. Und ja, die Ärzte wissen da nicht mehr weiter. Sie sagen, Verhaltenstherapie ist die Nummer eins Standardtherapie bei psychogenen Anfällen. Aber das habe ich gemacht und mein Psychotherapeut hat die Therapie von sich aus abgebrochen, weil er gesagt hat, meine Krankheit ist so krass, ich kann nicht regelmäßig zu den Arztgesprächen kommen, zu der Psychotherapie. Er müsste mir ständig Ausfallhonorare stellen und deswegen hat er es abgebrochen, weil ich einfach zu unkonstant bin. Ich kann nicht zweimal die Woche zur Physiotherapie oder zur Psychotherapie gehen, wenn ich einfach so viele Anfälle habe.
Man muss unterscheiden. Die eigentliche Epilepsie und eben PNES. Epilepsie kommt, vereinfacht gesagt, aus einer Fehlfunktion im Gehirn. PNES kommt letztlich aus der Seele, der Psyche. Weil PNES-Anfälle epileptischen Anfällen aber so stark ähneln, haben viele Betroffene einen langen Leidensweg. Häufig bleibt die richtige Diagnose über Jahre aus. In Deutschland werden etwa 0,02% der Bevölkerung mit PNES diagnostiziert. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich deutlich höher. Marcel gehört zu den rund 12% betroffenen Epileptikern, bei denen zusätzlich auch nicht-epileptische Anfälle auftreten. Momentan weiß Marcel nicht, wie es weitergehen soll. Seine Psychotherapie ist gecancelt, die Anfälle lassen sich nicht durch klassische Bewältigungsstrategien kontrollieren und das Einzige, was ihm hilft, sind Spritzen mit einem speziellen Wirkstoff, die er sich im Notfall selbst gibt.
Ich habe solche Bukolam-Spritzen, das ist mein Notfallmedikament. Das bekommt man eigentlich nur für epileptische Anfälle. Jetzt war bei mir aber der Notarzt da. Ich habe schon eine halbe Stunde gekrampft. Ich habe nichts mehr bekommen. Diese Spritzen machen total abhängig, sind Drogen, weil die sehr sedierend wirken und das Nervensystem direkt runterfahren und man sofort aus dem Anfall rausbekommt. Und die haben dann gesagt, nicht mehr nehmen. Dann haben die Notärzte das gesehen und die haben höchstpersönlich beim Neurologen angerufen und haben gesagt, verschreiben Sie verdammt nochmal diesem Jungen diese Medikation. Auch wenn er 6 Spritzen am Tag braucht, dann ist es so. Aber ansonsten hat er 24/7 Anfälle. Die Psychotherapie, die wirkt nicht. Wir müssen das jetzt einfach so überbrücken. Das ist halt jetzt eben so, bis ich eine andere Lösung gefunden habe. Und so ist gerade eigentlich auch mein aktueller Stand. Ich nehme, wo man eigentlich eine Spritze im Monat nehmen sollte, nehme ich halt 6 bis 7 Stück am Tag, weil ich halt anders nicht mehr aus den Anfällen rauskomme.
Abgesehen davon, dass die Spritzen stark beruhigen und abhängig machen, sind sie auch noch teuer. Aber Marcel zahlt, denn aktuell sieht er keine andere Möglichkeit als diese Spritzen. Sonst hat er dauernd, kontinuierlich diese Anfälle mit nur kleinen Pausen dazwischen. Aber auch mit weniger Anfällen, Marcel lebt mit permanenten Risiken.
Die Anfälle an sich sind zwar nicht schlimm und sie sind auch nicht lebensgefährlich. Man kommt irgendwann raus, auch wenn es nach einer Stunde ist. Nur das Gefährliche an den ganzen Anfällen ist, wenn ich stürze. Ich hatte letztens vor einer Woche, ich glaube, 5 Anfälle im Bad. Da bin ich 5-mal richtig heftig gestürzt und ich hätte mir jedes Mal dabei was brechen können. Und das ist halt diese große Gefahr daran.
Die Anfälle sind körperlich gefährlich und sie sind oft auch seelisch belastend für Marcel, denn er fühlt sich von seinem Umfeld nicht genügend ernst genommen.
Wenn ich dann halt unkontrolliert auf irgendwelche Möbel zum Beispiel schlag, also das ist ja nicht so, dass ich nur zitter, sondern ich schlag schon so richtig um mich, treffe dann halt mal eine Tür oder halt das Bad und dann habe ich so das Gefühl, sind die Möbel wichtiger wie ich als Mensch. Weil das halt so 30 bis 40 Minuten haue ich da halt in einer Tour auf die Möbel drauf. Die können kaputt gehen und hat viel gekostet. Und da fühle ich mich tatsächlich, dann fange ich auch teilweise an zu weinen während im Anfall, weil ich halt nicht wahrgenommen werde. Also die Möbel sind wichtiger wie ich als Anfallsleidender. Und das kann ich halt eben nicht verstehen, auch wenn sie das nicht sagen. Ich habe 4 Neffen, wenn ich nachts einen Anfall habe und also nachts um 1 einen Anfall habe und die wachen davon auf, dann werde ich beschimpft, dass ich einen Anfall habe. Aber was kann ich dafür, wenn ich einen Anfall bekomme? Nur weil es die Kinder aufgewacht sind. Und das muss ich ehrlich sagen, das tut mir extrem weh.
Sich nicht ernst genommen fühlen, sich für die eigene Krankheit immer wieder rechtfertigen müssen, das belastet Marcel, das nagt an ihm. Und mit der Zeit ist ihm dadurch etwas Wichtiges verloren gegangen.
Das Lachen tatsächlich, also das Lachen mit Freunden rausgehen, einfach diese Unbeschwertheit, dass man einfach mal sagen kann, ja, heute Abend gehen wir jetzt zu der und der Location und haben einfach Spaß, ohne dass ich im Hinterkopf Angst haben muss, ich muss mir jetzt hier schon irgendwo was suchen, wenn ich einen Anfall bekomme, wo ich hingehe, sondern einfach frei leben und das machen, auf das ich gerade im Moment Lust habe. Das vermisse ich am meisten, ja.
Trotz allem, Marcel lässt sich nicht unterkriegen.
Also anfangs, wo es angefangen hat, es war November, da hatte ich 12 Anfälle am Tag, da hat es gar nicht mehr aufgehört. Und jetzt kann ich es teilweise sogar so kontrollieren, dass es, ja, wie gesagt, nur noch 8 Anfälle sind. Manchmal gibt es auch Tage, das sind so 4 Anfälle und da freue ich mich dann natürlich riesig, weil für mich ist es ein Riesenerfolg. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur 4 Anfälle am Tag habe, kann ich auch arbeiten gehen, weil ich habe eine sehr kulante Chefin, Gott sei Dank, die sich da auch mit sich reden lässt.
Für Marcel gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer. Eine Klinik, die sich genau auf seine Erkrankung spezialisiert hat.
Es gibt eine Spezialklinik in Bonn, exakt für diese Anfälle, die ich habe. Nur da ist das Problem, entweder die Kasse muss es übernehmen oder übernimmt nur einen Anteil und den Rest muss man privat zahlen. Das bedeutet, da muss ich dann auch wieder warten, bis ich das privat zahlen kann, weil so ein Aufenthalt geht dann nicht nur eine Woche, sondern halt teilweise 6 Wochen. Und es ist so die Hoffnung, dass ich das jetzt überbrücken kann und dann mich in so eine Spezialklinik, die sich wirklich nur mit diesem Thema auskennt, PNES, mich dann therapiert, weil egal zu welchem Arzt ich gehe, selbst mein Hausarzt muss sich erstmal reinlesen, was es überhaupt ist. Also es ist so unerforscht noch diese Krankheit. Und das gibt mir halt diese Hoffnung.
Marcells Hoffnungen ruhen auf dieser Spezialklinik, obwohl er bei seinen Aufenthalten in anderen Krankenhäusern immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Ich erzähle es in der Öffentlichkeit, weil ich einfach auch in den Kliniken, wo ich war, gemerkt habe, dass man A von den Ärzten nicht wirklich wahrgenommen wird. Ich war in Kilkorg Dezember, Anfang Dezember. Und dann gibt es da eine Psychotherapeutin, dann gibt es da normale Ärzte auf der Station und die haben dann zu mir gesagt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Dann habe ich einen Zimmernachbar, den ich da gar nicht ankreiden möchte, aber er schnarcht. Und dieses Schnarchgeräusch löst bei mir Anfälle aus. Also man kann sich das so vorstellen, dass wenn jemand schnarcht oder ein komisches Geräusch, dann staut sich in mir eine Wut zusammen und dann geht es in den Kopf und dadurch bekomme ich halt diese Anfälle. Daraufhin bin ich aus dem Zimmer, bin zu der Psychotherapeutin, habe an die Tür geklopft und habe gefragt, ob sie kurz Zeit hätte. Ich möchte gerne über was reden. Dann hat sie mich nur angelächelt und hat gesagt, nein, jetzt nicht. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie jetzt bin ich hier 2,5 Stunden von der Heimat weg und werde hier nicht gut behandelt. Dann bin ich zum Arzt rein, habe das dem erzählt und der hat nur schmunzelnd gesagt, tja, Herr Kowalski, wenn Sie sich unwohl fühlen, dann nimmst du einfach 2 Tropfen Artusil. Und das ist für mich keine richtige Behandlung, wenn man einfach nur die Menschen ruhig stellt. Ich war ja da, um auf die Ursache zu greifen oder die Ursache zu suchen, warum ich diese Anfälle habe. Daraufhin habe ich noch in derselben Nacht meine Behandlung dort abgebrochen. Bin heimgefahren, habe gesagt, jetzt muss ich irgendwas ändern. Also Ärzte nehmen dich nicht mehr ernst, wenn du sagst, deine Triggerpunkte sind Geräusche und sie interessiert es quasi gar nicht. Jetzt muss ich was ändern.
Marcel entschließt sich, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Daraufhin habe ich auch diesen Kanal aufgemacht, auf Instagram und möchte einfach allen Menschen, die an so einem Schicksal leiden, helfen, weil das ist viel zu wenig, sowohl Epilepsie als auch chronische Migräne. Und deswegen möchte ich das Ganze einfach auch aufklären und mit den Menschen darüber reden, sich austauschen, Tipps geben, wie es vielleicht oder wie vielleicht ein besserer Alltag möglich wäre.
Essstörung, Epilepsie, PNES, all das hat Marcells Traum von der Fußballkarriere geraubt. Doch eines hat er sich trotz aller Krankheiten und Herausforderungen bewahren können, das Herz eines Fußballers. Und Fußballer tun eines, wenn es hart auf hart kommt, kämpfen.
Was ich sagen kann, ich wäre fast zweimal gestorben, ich bin so oft hingefallen, aber ich habe immer wieder irgendwoher die Kraft genommen, bin aufgestanden und habe weitergemacht. Es gab keine Phase in den 16 Jahren, wo ich einmal depressiv war, obwohl ich jeden Grund dazu gehabt hätte. Ich war immer positiv und habe immer nur das Beste gehofft. Das sind so die 16 Jahre zusammengefasst. Bin immer aufgestanden, dann war mal eine gute Zeit und dann bin ich ganz tief gefallen, dann bin ich wieder aufgestanden, bin wieder tief gefallen und das war so meine Reise in den letzten 16 Jahren. Das ist dieser Wille, da auch zu gewinnen. Und ich habe auch diesen Willen entwickelt, gegen diese Krankheit zu gewinnen. Auch wenn sie chronisch ist, möchte ich sie so im Griff haben, damit ich einen normalen Alltag führen kann. Ich möchte es irgendwann mal schaffen, einen normalen Alltag zu haben, auch mit den Krankheiten. Sie werden mich mein Leben lang begleiten, das weiß ich. Aber dass ich vielleicht einfach still bin, nicht ausbrechen und ich trotzdem einen schönen Alltag haben kann. Das ist das große Ziel, ja.
Das war Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben mit Martin Liss. Eine neue Folge findet ihr alle 2 Wochen in ARD Sounds und eine Woche danach überall, wo es Podcasts gibt. Schicksal ist eine Produktion der Podcast 360 im Auftrag des Saarländischen Rundfunks.